Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Ich bin der eine Host, mein Name ist Tobias Pusch, Podcast-Produzent und Wirtschaftsredakteur und mit mir hier gemeinsam, wie immer, der Gründer von Tala und Tala und der Tala und Tala Konferenz, Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo zusammen, schön, dass wir wieder eine Folge aufnehmen.
Ja, wen hast du uns diesmal eingeladen, Tobias?
Ja, heute dabei ist die Katrin Suko, Stiftungsexpertin, selber Stifterin, arbeitet in einer Stiftung, arbeitet für Stiftungen, ist total vernetzt in diesem Feld, ist unterwegs, um Moore aufzubauen, die Natur zu retten und noch vieles mehr. Spannend.
Genau, die hat das Thema Stiftung durchgespielt, kann man sagen. Ne? So, die hat alle Level geschafft. Total beeindruckend, was die erreicht hat und auch mit was für einer Freude und Dynamik die bei der Sache ist. Das merkt man ihr richtig an. So, ne? Die ist im Thema und auch wenn sie schon ganz durchgespielt hat, die ist auch lange nicht fertig, ist auch mein Eindruck. Die macht noch weiter, hat viel Energie. Ich fand spannend bei ihr diesen, wie soll man es sagen, Netzwerkgedanken, so, dass Stiftungen auch viel zusammenarbeiten sollen und zusammenarbeiten können, nicht so vereinzelt, ne?
Ja, total. Also nicht nur die Stiftung untereinander miteinander, sondern auch dieses ganze Thema zu sagen, ey, diese Trennung von diesen unterschiedlichen Bereichen, dritte Sektor, Unternehmen, Non-Profit, Profit, whatever. Ja. Lass uns das viel mehr zusammendenken, mehr Kooperation, mehr überlegen, wo gibt es Synergien, was kriegen wir zusammen auf die Straße, wo kriegen wir wirklich was umgesetzt, finde ich auch total gut. Das ist ja so ein bisschen auch unser Credo, mehr und weniger oder, philosophisch ausgedrückt. Und ich fand es auch spannend, dass sie nochmal aufgezeigt hat, dass Stiftungen ja auch so einen Fund haben, jetzt im Vergleich zu rein unternehmerischen Aktivitäten, dass sie nicht immer sofort auf die Wirtschaftlichkeit gucken müssen. Hm. Also eine Stiftung kann ja auch gut damit leben, wenn das Geld für Projekte, wenn sie das Geld ausgibt, den Taler ausgibt, der muss nicht unbedingt zurückkommen in Form von mehreren Talern dann. Sondern es kann gemeinnützig sein oder es muss gemeinnützig sein sogar und es kann auch Raum bieten für Kreativität und für Modelle, die man mal ausprobiert, ohne dass man sofort wieder das Diktat der Wirtschaftlichkeit hinten hört. Also wer will, kann auch gerne mit ihr sprechen. Sie kommt natürlich auch zur Tala und Tala Konferenz. Freue ich mich drüber. Wir sind da eher so gut wie ausgebucht, kann man sagen. Wir haben ja gesagt, wir wollen so 100 plus die Referenten. Laufen wir gerade drauf zu. Ich glaube, es gibt gerade aktuell noch 2 Tickets zum regulären Preis. Oh. Dann wird es noch mal so ein paar Last-Minute-Tickets geben. Aber wir sind sehr happy über den ganzen Zuspruch und freuen uns total auf die 2 Tage, 5. bis 6. September.
Im Kloster Volkenroda, ein kleiner, feiner Ort. Und sag mal, wenn ich jetzt noch ein Ticket haben wollte, wie heißt nochmal die Homepage?
Ja, talaundtala.de, wie dieser Podcast. Ich glaube, das kriegt man hin. Und ja, ich hoffe, es wird wieder richtig gut, wird wieder eine super Atmosphäre unter den Leuten. Und ja, hört jetzt rein in die Folge. Viel Spaß damit.
Genau, viel Spaß. Tschüss.
Katrin, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, freue mich hier zu sein, freue mich aufs Gespräch.
Super, dass du da bist. Wir haben ja irgendwie einen aktuellen Anlass. Tobias, vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was gerade uns bewegt.
Ich habe heute Nachrichten gehört, ne? Und dabei ist mir im Auto erzählt worden, dass das EU-Renaturierungsgesetz, so heißt es, glaube ich, heute beschlossen wurde. Auch so ein bisschen überraschend, weil es eine Umfallerin gab, und zwar die österreichische Umweltministerin hat gegen den Kanzlerauftrag entschieden und damit ist das jetzt passiert. Und es wurde in den Nachrichten explizit angefeatured mit dem Thema Moore. Und ich glaube, da sind wir schon ganz doll bei dem, was ihr mit eurer Stiftung macht, oder Katrin?
Ja, Moore sind natürlich inzwischen in aller Munde. Das ist auch gut so und notwendig so. Vor Jahren hat kein Mensch gewusst, was Moore sind. Bestenfalls irgendwie Moorleichen, so die Geschichte. Und inzwischen weiß man einfach um die CO2-senkende Aufgabe, die Rolle von Mooren, von nassen Mooren, nicht die trockenen. Da gibt es inzwischen ja den Begriff der Paludikultur, Wiedervernässung von Mooren. Wir wollen aber nicht zu stark ins Thema einsteigen. Moore als ganz wichtige Ökosysteme, um CO2 zu senken. Und deswegen braucht es viel Information und Aufklärung und natürlich Förderprogramme und ja, Campaigner, Lobbyisten in den Unis, in den Hochschulen, in der Politik, in den NGOs, also Stiftungen, Verbände, Vereine und in der Wirtschaft, die sagen, das ist für uns ein Thema, wie wir CSR spielen können mit euch gemeinsam. Also Kompetenz, Know-how zusammenführen und was Vernünftiges draus machen, was dringend notwendig ist.
Also ein guter Tag heute für dich?
Gut ist das richtige Wort. Ein sehr guter Tag würde anders aussehen. Ich meine aber, ich bin Realo, ich meine, dass es Sinn macht, zu sagen, wir sind einen Schritt weiter, haben viele Leute viele Jahre drum gekämpft in verschiedenen europäischen, also EU-Staaten. Und von daher ist es ein Anfang. Wir leben in einer komplexen Zeit, die so viele Herausforderungen hat und auch so viele ja, Dinge, die jeden Tag quasi Entscheidungen beeinflussen können. Es ist nicht mehr so monodimensional und kalkulierbar, wie noch vor Jahren die Dinge waren. Und von daher, ich meine, das Robin Hood-Gen in mir sagt, ey, coole Nummer. Die Frau hat echt Zivilcourage bewiesen und hat gesagt, das ist meine Haltung, das ist meine Einstellung und ich riskiere die Konsequenzen. Und das, muss ich sagen, hat für mich was in der heutigen Zeit, wo es darum geht, echt wieder Gesicht zu zeigen, Klartext zu sprechen und ja, durchaus auch die Spielregeln zu verändern.
Ist das denn so ein Trend, den du siehst allgemein so für den Stiftungsbereich und ja, Bereich Family Offices, die jetzt so mit Impact Investing unterwegs sind, dass da einfach ein neues Zeitalter anbricht, wo solche Themen einfach nochmal ganz anders gespielt werden oder auch angegangen werden? Mhm.
Ich komme vor 14 Tagen, 3 Wochen war gerade der Deutsche Stiftungstag. Das ist die Leistungsschau der Branche, sowie Deutscher Ärztetag, Deutscher Juristentag. 1500 Stiftungsmenschen, diesmal in Hannover, unterwegs. Das Thema hieß Transformation, nicht umsonst. Vor Jahren haben wir Digitalisierung, Nachhaltigkeit etc. gespielt, in Anführungsstrichen, also zum Thema gemacht als Branche. Es braucht Transformation und uns als Stiftungsszene ging es darum, wir sind Teil von Transformation, wir sind Akteur in einer Transformation, wir sind aber auch zugleich ja in einer Situation mit Transformation umgehen zu müssen. Und Stiftungen ist ein nach Fontane so weites Feld, ein rechtlich nicht geschützter Begriff, wie wir alle wissen, der ja auch GGMBH subsumiert, die Treuhandstiftung, die Ewigkeitsstiftung, die Verbrauchsstiftungen. Stiftung kann ein Anstaltsträger, ein großes Krankenhaus, ein ja, da gibt's viele Schönau, Pflege Schönau oder Julius Spital oder Johannes Stift Berlin oder Würzburger Spital. Total, was gibt's noch? Viele in diese Richtung, die machen ihren Job. Und dann gibt's welche, die sehr viel, Stiftung Liebenau, würde ich sagen, die sehr viel mehr ja, Veränderungspotenzial in sich tragen, Changemaker sind, Orte, Experimentierräume, die nicht den Marktgesetzen unterliegen, wie wir wissen, wir reden von gemeinnützigen Stiftungen, die haben sind Impulsgeber, sind Katalysatoren und für Veränderungen in der Gesellschaft. Und inwieweit diese Stiftung, wir alle, der Rolle nachkommen, liegt an uns. Und da braucht's coole Ideen, Projekte, Zusammenschlüsse und mein Credo, so wie Ökosysteme funktionieren, nicht mehr monodimensional denken, ich sag mal, die Bildungsstiftung machen Bildungsprojekte, suchen sich andere Bildungsstiftungen oder Schulen, sondern über die Branchen hinweg, bei uns sind es die in unserer Branche die Stiftungszwecke, heißt, dass ich als zum Beispiel wir Michael-Suko-Stiftung ein Projekt mit der Michael-Otto-Stiftung über 5 Jahre machen, tu moro, mo, oh. Und da geht es darum, Wirtschaftsunternehmen zu gewinnen, sich auf nasse Landwirtschaft, auf Paludikultur einzulassen. Und wir haben vor 8 Wochen etwa die Allianz der Pioniere ins Leben gerufen, an den Start gebracht. Das heißt, die ersten Unternehmen von Mittelständler bis DAX, DAX bis Mittelstand, deutschlandweit auch eins aus Österreich, Strabag dabei, die sagen, wir wollen die Ersten sein, die den Mut haben, aus Paludi-Produkten zum Beispiel Dämmstoffe herzustellen, zum Beispiel Verpackungsmaterial herzustellen, zum Beispiel Baustoffe. Und dieses Matchen von Wirtschaft, Umweltstiftung, Bildungsstiftung, Landwirtschaft, also Wirtschaftszweigen, Produktion, Vertrieb, die Verpackungsindustrie mit ins Boot zu holen, finde ich, ist das Einzige, was diese komplexen Problematiken, die komplexen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, überhaupt, ja, wie soll ich sagen, annäherungsweise meistern lässt. Wir reden noch nicht von Lösen. Wir reden von Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Geht es da um so eine Art Meta-Stiftung, die so ein bisschen Stiftungszwecke auch zusammenführt, beziehungsweise auch nochmal die Unterfrage, ich hätte gedacht, dass eine Stiftung immer einen einigermaßen klar definierten Stiftungszweck braucht, und das klingt jetzt ja so, als ob der eher diffus wäre, oder?
Ja. Ich rede nicht von Stiftung, wenn ich dieses anmahne, daran appelliere, dieses Zusammenarbeiten, dieses Game-Changen, sondern von Kooperationen, von Kampagnen, von Projekten. Ganz klar und völlig unumstritten mit und ohne neue Stiftungsrechtsreform. Eine Stiftung hat eine festgeschriebene Satzung, und diese festgeschriebene Satzung hat Stiftungszwecke. So wichtig wie ein Stiftungsvermögen oder ihre Gremien hat die Zwecke. Und diese Zwecke sind im Prinzip festgeschrieben. Da kann man den einen oder anderen über eine Stiftungssatzungsänderung, ich bin seit 30 Jahren Stiftungsexpertin, Beraterin, ich weiß, wovon ich spreche, da kann man Zwecke anpassen. Jedoch, es sind die Zwecke. Und zurück zur Suko-Stiftung, Moore ist einer. Welterbegebiete, World Heritage Sites, Biosphere Reserves der UNESCO, Naturparke, Nationalpark ist ein anderer. Landnutzung, Kulturlandschaften in Deutschland, also Best Practice, Beispiele schaffen, ist ein dritter. Und der vierte ist Bildung, Information, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, die Leute mitnehmen und begeistern. Die Zwecke sind meistens auch auf Websites und in Verlautbarungen gut nachlesbar und absolut veröffentlicht. Und für die Leute, die im Fundraising unterwegs sind und Stiftungen suchen, vielleicht einfach der Impuls an dieser Stelle: als allererstes 2 Dinge, fördernde oder operative Stiftung, einzig fördernde kann unterstützen, und da geht's dann schon um die Stiftungszwecke. Und die Zwecke, die ich nicht in meiner Satzung habe, die kann ich nicht erfüllen. Ich hatte mal, ihr stoppt mich, ich erzähle gerne, ich hatte mal eine Stiftungskampagne, Stifterland Bayern, und da durften die Fuggerschen Stiftungen, die es seit 1550er Jahre gibt, nicht dabei sein, weil die Stiftungssatzung, auch wenn sie dann immer wieder angepasst wurde, dieses, eine Kampagne für das Stiften in Bayern, Momentum nicht hergegeben hat.
Ja, krass. Das Thema kommt ja immer wieder mal auf, wenn irgendwie auch so Stifterwille oder Stifterinnenwille irgendwie über Jahrhunderte oder über viele Jahre sich dann, die dann irgendwie nicht angepasst werden können. Ich habe aber nochmal eine Frage zu diesen Kooperationen, weil ich dieses Prinzip des Kooperierens statt des Konkurrierens super finde, gerade auch im Stiftungsumfeld. Wie ist das denn aktuell? Gibt es auch viele Kooperationen zwischen Stiftungen und Privatwirtschaft und Unternehmungen?
In meinen Augen noch zu wenig. Da liegt ein großes Potenzial, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, CSR, regeneratives Miteinander, soziale Verantwortung, EU-Taxonomie. Ich meine, dass in den nächsten Jahren sich diese beiden Megabranchen annähern müssen, und da liegt viel Potenzial, weil natürlich, sag mal, innerhalb der Familie, da weiß man, was man hat, da kann man gut fördern, ist das Risiko relativ gering, ich sag mal, aber auch die Chancen sind viel geringer, als wenn ich beispielsweise etwas, eine Kooperation kreiere mit einem Wirtschaftsunternehmen, wobei man dann einfach schauen muss, das ist ja kein Sponsoring, das ist dann meistens in Form einer Spende eine Aktivität. Da muss man ganz genau gucken, weil das sind einfach unterschiedliche Rechtsformen. Aber wenn zum Beispiel ein Unternehmen in Form einer GmbH als gemeinnützige, warum nicht? Dann ist das völlig problemlos möglich. Ne? Weil wir Stiftungen können nicht kommerzielle Unternehmen fördern. Das ist wichtig zu wissen.
Gibt's, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Also gibt's ja. Das heißt, okay, können wir weglassen. Ich wollte unterbrechen und die Frage stellen, ob kommerzielle Unternehmen damit reinkommen.
Na, ich habe oft die Situation, da gibt's schöne, spannende Möglichkeiten, inhaltlich zueinander zu kommen, geht aber nicht. Und mein Credo, und da bin ich einfach, ich sag mal, eine Stiftungsbotschafterin des Stiftens, der Stiftungen seit vielen Jahren. Ich sage dann mal, liebe Leute, liebe Firmenlenker, liebe Entscheider, Inhaber, wie sieht euer Engagement aus? Baut euch eine Stiftung, schenkt euch ein Instrument, über das gesellschaftliches Engagement möglich ist. Das kann eine Stiftung sein, es kann auch eine GmbH sein, die sich Stiftung nennt oder also Gemeinwohlinteressen vertritt. Dann ist es unproblematisch möglich.
Also gibt es auch so Möglichkeiten, abseits jetzt von der Stiftung irgendwie zu sagen, wir bilden jetzt so eine Art Joint Venture oder sowas und dann gibt es vielleicht eine Beteiligungsstruktur, das Unternehmen oder die Unternehmensfamilie hat so und so viele Anteile, die Stiftung hat so und so viele Anteile, geht sowas oder sollte wahrscheinlich am besten ein eigenstehendes Vehikel sein, was auch...
Je nachdem, wie langfristig, also ich muss einfach gegenüber der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt als gemeinnützige Stiftung meine Anforderungen erfüllen. Solange ich das tue, kann ich ja vieles ermöglichen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren viel stärker in diesem Bereich unterwegs sein werden. Und so wie in der Niedrigzinssituation, da waren auch alle erstmal total schockiert und nichts geht. Aber wie wir alle wissen, in der Krise liegt auch immer eine Chance. Heißt, dass dann auf der einen Seite die Stiftungen angefangen haben, nachzudenken, sich neu aufzustellen, aus verschiedenen Gründen, weil die Gelder einfach nicht mehr so flossen, die Zinsen nicht mehr reinkamen. Und auf der anderen Seite haben auch zum Beispiel die Stiftungsaufsichten sehr genau überlegt, wie weit können wir gehen, was ist möglich, was vor Jahren nicht möglich gewesen ist. Also jede Krise birgt auch eine Chance in sich, neu zu denken.
Ist das Thema Impact Investing dann auch so ein Bereich, wo du sagen würdest, da könnten Schnittstellen entstehen, wo beides zusammenkommt?
Und damit, Tobias, also, meinst du wahrscheinlich auch, dass es auch sowas wie einen Rückfluss oder wie einen Profit gibt, oder?
Ja, genau. Also dass es tatsächlich so eine Win-Win-Win-Situation ist. Ist sowas denkbar, oder?
Impact Investing, genau mit dem Begriff, ist seit, will man sagen, also 10, 15 Jahren schon am Markt, wird gespielt. Melinda Weber war so eine der ersten, die in Deutschland mit dem Thema unterwegs waren. Ich sag mal, wir als Suko-Stiftung betreiben es dahingehend, dass wir ein Stiftungshaus haben, in dem andere Stiftungen ihren Sitz haben und nicht vermieten an zum Beispiel, ich sag mal, private oder nicht gemeinnützige Organisationen. Und es geht ja immer darum, den eigenen Stiftungszweck, und da fasse ich ihn jetzt mal recht weit, also die eigene Haltung, den eigenen Spirit, in das eigene Handeln zu überführen und damit noch, noch stärker wirken zu können, also noch einen anderen Purpose zu haben, auch eine andere Geschichte zu erzählen. Also ist ein Thema, wird ein Thema immer stärker und bezieht sich eben nicht nur auf die Vermögensanlage, sondern auch ganz, ganz stark auf das Handeln. Ich glaube, Stiftungen sollten immer mutiger sein, als sie es bisher waren, und experimentierfreudiger auch ein Stück weit. Und da gibt es
Vorreiter liegt das, Woran liegt das aus deiner Sicht, dass Stiftungen nicht so mutig sind bisher in ihrer Gesamtheit? Es gibt ja immer die diejenigen, die doch sehr mutig sind, aber aus deiner Sicht zumindest ist es ja so, wie du gerade gesagt hast, dass der Mut fehlt. Woran liegt das?
Also so wie du sagst, nicht grundsätzlich. Ist mir sehr, sehr wichtig. Es gibt wirklich also sehr fortschrittliche, sehr zukunftsfokussierte Stiftungen. Die gab es immer und die gibt es immer. Es sind da letztlich Menschen, die dahinter stehen, Köpfe, die für etwas stehen. Ich glaube, dass es was damit zu tun hat, mehrere Gründe. Die Stiftungsbranche ist so vernetzt wie noch nie, hat so viele verschiedene Akteure wie noch nie. Vor 20 Jahren gab es den Bundesverband Deutscher Stiftungen, den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, that's it. Dann haben sich immer stärker regionale Netzwerke entwickelt, 30, 40, 50, regional, kommunal. Manche wurden von Banken getragen, von Finanzdienstleistern, andere wieder haben genau gesagt, wir wollen unabhängig bleiben, also ich sage nicht, dass die einen abhängig sind, aber natürlich, wenn wer finanziert, hat auch ein Wörtchen mitzureden. Die sind eher kommunal unterwegs gewesen. Also jetzt gibt es den Stiftungsmarktplatz.eu, dessen Mitgründerin ich auch bin, Tobias Caro. Es gibt so viele, also hier, wie heißt es, Impulse stiften, die Hamburger, hier Andreas Schriemens mit seinem, wie heißt es, Schöner stiften, weiß jetzt nicht genau.
Sinngeber.
Stiften. Sinngeber. Genau, sind die Sinngeber.
War auch hier im Podcast tatsächlich schon mal.
Ja, eben, genau. Und ganz viele, und ich glaube, die Landschaft wird noch viel bunter und viel spannender werden. Der dritte Punkt, also die Vielfalt, die Vernetzung, die Professionalisierung. Und ein dritter oder vierter Faktor ist der, dass immer mehr Stiftungen das Instrument des Fundraisings nutzen, was vor Jahren, ja, zwei Jahrzehnten in jedem Fall noch als, ich sag mal so, Schmuddelkind, das haben ja nur die Bettelstiftungen nötig. Und dann gab es zum Beispiel die Deutsche Wildtierstiftung mit ihrem, ich glaube, knapp 100 Millionen Stiftungsvermögen. Und die haben gesagt, ey, wir wollen unsere Mittel hebeln. Warum nicht? Wir suchen uns Partner. Und der, oder auch, ja, andere Stiftungen, große, finanzstarke, die heute sagen, warum sollen wir nicht aus öffentlichen Geldern, naturbasierter Klimaschutz ist zum Beispiel aus unserer Branche, partizipieren in der Branche gibt es so diesen Begriff der Eigenbluttherapie, Stifter, Stifterinnen, die immer wieder etwas dazuschießen. Und ich glaube, es macht viel mehr Sinn, über intelligente Modelle nachzudenken von, ich nenne sie einfach Partnerschaften, Kooperationen, was auf die Beine zu stellen, als zu erwarten, dass der Stifter, die Stifterin zuschießt, was man machen kann, was auch steuerlich interessant ist, aber nicht der Weg sein kann.
Ja, du verankerst ja auch viel besser gesellschaftlich dadurch, ja, ne? Du stellst genau, ja viel breiter auf. Du hast eben was gesagt, auch noch zum Thema Stiftungsmarktplatz. Kannst du einmal kurz erklären, was das ist?
Ja, sehr gerne. Stiftungsmarktplatz.eu, www. natürlich, ist eine Online-Plattform für Dienstleister im gemeinnützigen Sektor, nach verschiedenen Branchen sortiert. Da sind die Rubrik der Rechtsanwälte, also Anwaltskompetenz, steuerberatende Kompetenz, der ganze Bereich Immobilien, Fundraising, Kommunikation, alles rund um die Bedarfe, die gemeinnützige Organisationen haben. Und als damals die drei Gründerinnen, also der Tobias Caro, der Michael Stingel als Rechtsanwalt, Tobias als Stiftungsexperte, Craig und ich, wir drei gemeinsam haben 2017 diese Plattform ins Leben gerufen. Und gerade letzte Woche fand ja der zweite virtuelle Tag des Stiftungsvermögens statt und am 27.11. der erste virtuelle Tag der Stiftungskommunikation. Also ein Akteur, der zum Beispiel Reihen macht wie Stiftungsapero in verschiedenen Städten in Deutschland. Auch ein Player, ein Akteur, wenn man so will, diversifiziert sich die Stiftungslandschaft, die Landschaft der Gemeinnützigen so viel stärker als noch vor Jahren. Und das ist einfach cool, finde ich. Also
ich finde ja eine Beobachtung, die man bei manchen größeren Stiftungen hat, dass man von außen manchmal das Gefühl hat, jetzt verzetteln sie sich. Also es gibt Stiftungen oder Organisationen, die sagen, wir möchten irgendwie Blindheit wegen irgendwas aus der Welt schaffen. Und dann guckt man aber mal drauf und sieht, okay, die machen nicht nur Projekte jetzt, die wirklich Blindheit behandeln, sondern erleben dann einfach in ihren Projekten vor Ort, die Leute sind auch nicht genug gebildet, jetzt müssen wir auch was für Bildung machen. Oh, die Leute haben kein Krankenhaus, jetzt machen wir auch was für Krankenhäuser. Und so hat man dann teilweise das Gefühl, manche Stiftungen haben so viel, was sie machen, dass man sich manchmal fragt, okay, wäre es nicht besser, erst die Blindheit aus der Welt zu schaffen und dann das nächste Thema zu machen? Wie siehst du das? Das wäre ja so ein bisschen Gegenbeispiel, oder was heißt Gegenbeispiel? Nicht unbedingt, aber es ist nochmal ein anderes Thema zu diesem Kooperieren. Was ist so deine Beobachtung dazu?
Also als Weltenbürgerin und jemand, die mit offenen Augen durch die Welt marschiert, sage ich, das Ganze ist kausal zu sehen. Du kannst, also es hat Ursachen, und in die in die Ursachenmilderung zumindest zu gehen, ist total notwendig, wenn ich das Thema Blindheit angehe. Also diese Kausalität ist der eine Punkt. Und wenn du mich als PR-Frau fragst, dann ein klares Plädoyer zu Fokussiertheit, zu Schärfe des eigenen Profils, um an dem Markt der 25.000 gemeinnützigen Stiftungen, der Hunderttausende von Treuhandstiftungen, Kirchenstiftungen eine Sichtbarkeit zu haben. Also Stichwort USP. Und das ist auch wirklich ein Problem. Ich war ja lange Pressesprecherin beim Dachverband Deutsche Stiftungen, dass Stiftungen sich viel zu wenig Profil geben. Da braucht es den Stiftungszweck, haben wir schon, oder die Zwecke haben wir angesprochen, als die Basis. Wenn ich fördernde Stiftung bin, habe ich Förderschwerpunkte. Und die begleite ich natürlich, ja, ich sag mal, PR-mäßig, wenn ich gut bin. Und erfolgreich sein will. Wenn ich operative Stiftung bin, finde ich, ist es mindestens genauso notwendig, weil dann will ich meinen Stiftungszweck verwirklichen und will wahrgenommen werden in der Landschaft. Ich meine, Stichwort Kannibalismus, ich spreche mit solchen Begriffen, weil die einfach ganz plastisch erläutern, worum es geht. Dass alle an denselben Töpfen nagen. Das sind die öffentlichen Töpfe, aber es sind natürlich auch die privaten Förderer und Sponsoren. Ne? Und ja.
Ja, der Markt ist ja auch endlich, beziehungsweise das Kapital. Ja. Deswegen finde ich dieses Thema, das ist ja auch ein Ansatz von Thaler und Talar zu sagen, ey, es braucht mehr wir müssen mehr verbinden. Ja. Und dann zu sagen, was kann es, also wenn wir jetzt über Transformation sprechen, was braucht es, dass Stiftungen, Impact Investing Leute und Unternehmen, dass die gemeinsam mit all den Mitteln, die sie haben, und gerade im Kapitalmarkt ist ja auch nochmal viel, viel mehr Geld im Umlauf als jetzt das, was Stiftungen bisher im weitesten Sinne anzapfen. Was kann es da noch geben, um diese Transformation zu beschleunigen?
Netzwerk, Austausch, voneinander wissen, was die einen und die anderen machen. Mein Weg, mein ganzes Berufsleben lang, ist einfach immer in Communities, Bubbles, Silos reinzugehen, auch wenn ich die Einzige bin, wenn ich keinen Menschen kenne, und zu gucken, eigentlich wie Pioniere es immer getan haben, zu gucken, wer bewegt sich da, wie ticken die Leute. Ich habe nie eine, Verwalter, Banker Ausbildung gemacht, war für den Bereich Stiftungen, Stiftungsservice Deutschland, Matt Fink und Hauk Aufhäuser zuständig. Warum? Weil mein Part war es gewesen, das zu tun, was meine Kollegen, Kolleginnen von der Bankerseite eher, wie soll ich sagen, schwieriger nur tun konnten, weil ich war bekannt in der Stiftungsszene, bin es bis heute, und genieße das Vertrauen der Branche und habe natürlich ganz andere Zugänge, habe aber auch für mich persönlich die Verantwortung, und ich fand es so schön, dass irgendjemand von einer Stiftung mal sagte, Mensch, Katrin Suko, du hast die Seiten gewechselt, aber du bist eine von uns. Und dazu, also was ich meine, ist moderieren, Verständnis füreinander, und das ist, denke ich, von Thaler und Talar auch so eine ganz wichtige Aufgabe, die unterschiedlichen Seiten zu erspiegeln, zu verstehen. Wenn ich jetzt mal das Thema Ost-West sehe, dann fällt mir immer der schöne Begriff ein, Biografien lesen lernen.
Und sichtbar machen einfach, auch rausholen, ne? Also präsentieren, das ist ja ganz viel, man muss ja wahrnehmbar machen. Ne? Das
ist die Sache mit dem USP. Ne?
In dem Zitat wird ja auch deutlich, was du jetzt gerade anonym gebracht hast, dass einfach dieses Silo-Denken da ist, im Sinne von, es gibt diese verschiedenen Seiten und so. Und ich denke mir, okay, aber eigentlich ist ja das Ziel, bei vielen Themen, sei es jetzt Nachhaltigkeit, soziales Engagement, das sollte ja eigentlich vereinen und natürlich kommen die Leute von unterschiedlichen Perspektiven daran, aber so Lager, Gräben und ich sag mal Klüfte dazwischen zu hauen, habe ich den Eindruck, ist nicht unbedingt immer zielführend.
Aber Tobias, wir kennen das ja schon, wir sind ja beide aus dem freikirchlichen Bereich stammend.
Tatsächlich?
Da wird ja auch so sinngemäß für jedes Ding eine neue Gemeinde gegründet, statt zu sagen, Mensch Leute, ist das jetzt so, ist die Abgrenzung hier wichtig oder ist das Gemeinsame wichtig?
Das ist, glaube ich, eine wirklich unserer Kultur immanente, so eine Wesensart, dass wir immer, also so viel Ego in uns haben, dass es uns schwerer fällt, wirklich Brücken zu bauen und Kompromisse einzugehen, wenn wir eine klare Agenda haben, jeder einzelne von uns. Und man kann jetzt sagen, damit entsteht Vielfalt. Es gehen aber auch viele Potenziale, also werden nicht gebündelt, sondern ja verwabern. Kommen nicht wirklich zum Einsatz in die Effizienz, generieren keinen Purpose. So, ich will jetzt nicht über Parteienlandschaft sprechen, aber wenn ich die verschiedenen grünen Parteien, nur um ein Beispiel zu nehmen, auch hier in Bayern zum Beispiel, die ÖDP, die Grünen, hier immer denke, ja, die einen kommen aus dem bürgerlichen Lager, die anderen historisch betrachtet eher nicht. Aber es sind Stimmen, die zugunsten von Vielfalt, kann man sagen, ja, die Frage ist, es ist eine Taler- und Talar-Frage, glaube ich, wo es sich lohnt hinzugucken, welche Zeiten sind heute, wo so viel polarisiert wird, wo es um vielleicht inzwischen wieder etwas anderes geht noch als vor 10 Jahren, vor, nehmen wir mal Corona so als Grenzen, also zeitlichen Break, wo es darum ging, sich selbst individualisiert wahrzunehmen, zu feiern, Leute um sich zu bauen. Ich meine, heute braucht es was anderes, weil die Herausforderungen sind so andere. Aber es ist nicht unsere Kernkompetenz, Kompromisse zu machen. Ich sehe das jetzt in meinem Filmprojekt, wo mir klar wird, dieses Natur, wie geht Natur? Die Geschichte vom Zusammenwachsen des Naturschutzes in Deutschland. Meine jungen Berliner Filmemacher und Social Media Cracks, die ticken so, wie junge Leute in der Stadt ticken. Und wenn die dann unter Wie geht Natur posten, das Blühen der Kirschen am Brandenburg, also an der Berliner Mauer, der Kirschbäume, dann denke ich, als jemand, die Naturschutz natürlich auf einer ganz hoch aggregierten anderen, auf einer anderen Ebene sieht, dann denke ich, das ist doch keine Natur. Natur beginnt doch zumindest im Naturschutz oder sagen wir mal Landschaftsschutzgebiet. Wie arrogant ist das denn eigentlich? Und mir ist immer klarer geworden, dass ich mit dem Produkt, dieser Film, dieser Kampagne, mit dem Shitstorm leben werde von der Community, der Fachwelt. Und wir aber Menschen erreichen werden, und ich erzähle mal so gerne, eine Blumenverkäuferin, die Orchideen liebt, die vielleicht das allererste Mal dann checkt und mitkriegt und sich vielleicht daran freuen kann, dass es bei uns in Deutschland in Mooren zumeist heimische Orchideen gibt, also in feuchteren Standorten. Ne? Und da dann vielleicht eine Liebe entwickeln kann und eine Nähe mit der Freude an, ey, was ich kenne, kann ich schützen da. Ich will, dass es so bleibt, weil es doch cool, dass Orchideen bei uns in Deutschland gibt. Ne? Also sowas, nicht die Nerds, die Fachwelt ansprechen.
Ja, es geht vor allem ums
Mitnehmen.
Es geht ja, finde ich, auch ganz viel ums Bündeln statt Atomisieren. Ne? Und atomisiert haben wir lange genug. Das war vielleicht auch ganz wichtig mal eine Zeit lang. Also individuell zu werden, raus aus der Masse. Aber mein Gefühl ist auch so, wir haben jetzt genug atomisiert, jetzt dürfen wir auch gerne wieder auf die Gemeinsamkeiten schauen.
Ja, und das Interessante ist ja in diesem Atomisieren, ist ja auch ein schwieriges Wort, also nicht nur für mich zum Aussprechen, sondern auch in der aktuellen weltpolitischen Lage, Thema Aufrüstung. Aber in diesem Ganzen geht ja paradoxerweise das Individuelle auch häufig verloren, ja. Also wir sprechen ja auch über sowas wie Cancel Culture oder und andere Sachen, dass es einfach große Themen gibt oder Blockbildung, jetzt nicht nur weltpolitisch, sondern auch in unserer Gesellschaft gibt es irgendwie die Bubble hier, die Bubble da und so weiter. Das heißt, plus, dass dann die Leute teilweise auch gar nicht mehr so das Gefühl haben, sie können ihre Individualität, wie sie eigentlich gerne sein wollen vielleicht gar nicht so ganz leben. Von daher glaube ich, ist das wirklich eine große Chance, wieder mehr das Verbindende in den Vordergrund zu rücken. Und dadurch werden dann nicht nur diese Blöcke aufgehoben, sondern jeder Einzelne kann dann auch wirklich mehr das sein, was er wirklich ist. Also es geht ja nicht darum, zu verbinden, um alles gleich zu machen, sondern verbinden und gleichzeitig auch eine Trennung in gewisser Weise zu ermöglichen.
Ja, also für mich ist Spirit ein extrem wichtiger Begriff, weil das, was man so als der Funke springt über bezeichnet, wenn so ein, wenn Energien in einem Raum sind, wenn die Leute mitgehen, nicht nur konsumieren, da sitzen, dann kann sich Neues entwickeln. Und das ist für mich in den Veranstaltungen, die ich mache oder die ich auch erlebe, einfach auch als Teilnehmerin, was ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, das ist es, wonach wir uns alle so sehr sehnen, nach einem Spirit, nach etwas, was uns, was sinnstiftend ist, was uns verbindet, was die Herzen, die Leute abholt im Herzen, so etwas. Weil das, wir sind da zu sehr, ich nehme mich da nicht aus, im Außen unterwegs und das hat nichts mit Gleichmacherei zu tun.
Nee, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil gerade diesen Funken, den du jetzt meinst, oder dieses, dass ich in dem anderen was Neues entdecke für mich, das funktioniert ja vor allen Dingen dann, wenn Leute zusammenkommen, die wirklich sehr individuell sind, die unterschiedlichen. Leute jetzt im Sinne von, kann auch Organisation sein, Parteien, wie auch immer. Wenn die eine Schärfe haben in ihrem Profil und dann aber was zusammenkommt, und dann unter diesen Unterschiedlichkeiten auf einmal sowas wie dieser Funke, Spirit, jetzt dein Wort, entsteht. Das ist wirklich das, wo man auf einmal merkt, okay, wir sind nicht gleich und trotzdem passiert hier gerade was, was uns irgendwie, was uns irgendwie verbindet, ja. Das muss ja nicht immer die große Liebe in dem Sinne sein, aber so, dass man merkt, wir wollen jetzt zusammen was bewegen und hier weht irgendwie ein Geist. Und ich glaube, das ist, das funktioniert nur, wenn wirklich was zusammenkommt, was wirklich getrennt ist voneinander, ja. Sonst kann es nicht zusammenkommen.
Dazu brauchst du Spielregeln am Anfang, die etwas zu tun haben mit ich akzeptiere deine Welt, weil es geht um Verstehen. Und das ist ja gerade in der politischen Großwetterlage notwendig. Aber ich erinnere mich auch an, weil wir erst über Firmenpartnerschaften gesprochen haben, weiß ich nicht, wie viel, 20, noch länger Jahre her, da hat der NABU Deutschland, dieser große Dachverband, Naturschutzbund, ich habe damals für den NABU gearbeitet, wir haben eine mit VW, Volkswagen, eine Dialogpartnerschaft ins Leben gerufen. Mehr war es noch nicht, aber man ging zumindest, das war der Anfang, in einen Dialog, hat sich ausgetauscht, einander eingeladen und einfach um die Welt des anderen überhaupt mal wahrzunehmen und dann sich hingesetzt und gesagt, okay, was verbindet uns, bis wohin können wir durch mitgehen und was kann man aus dem machen und das ist ja einander zuhören, so die Basis von allem. Und das braucht's. Also wir haben so viel Wissen, wir haben so viel Informationen, wir haben so viel Zugänge. Und auch wenn wir über Veranstaltungen sprechen, ich sage immer, ich kann alles irgendwo nachlesen, wenn ich Netz habe, eine Bibliothek habe, einen Zugang zu Wissen. Aber das, was Menschen ausstrahlen, was zwischen den Zeilen passiert, was in der Corona-Situation uns allen nicht möglich war, die mitmenschliche, die Erfahrung, das Erleben voneinander, das ist was so extrem Wichtiges und deswegen freue ich mich riesig, dass aktuell jetzt wieder viel mehr nicht online stattfindet, sondern face-to-face in Präsenz zumindest angeboten und am besten ist natürlich Hybrid für die Teilhabe haben wollen und nicht auf irgendeine Insel gehen können, wenn ich die Insel Rügen zum Beispiel mal nehme, wo tolle Veranstaltungen stattfinden, von unserer Suko-Stiftung, von Reisen in die Welt. Ich kann nicht jedes Mal da hochfahren, aber ich kann teilhaben, wenn das Ganze Hybrid ist, ne? Also das macht uns Menschen einfach aus. Und ja, das erreiche ich nicht über Breaking Rooms oder sowas.
Ich kann das nachvollziehen. Ich finde, was vor allen Dingen wichtig ist, neben diesem ganzen, also dass ein Funke überspringt, neben dem Zuhören, sich austauschen, zusammenkommen, ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass es am Ende ins Tun geht. Also, dass wirklich was gemacht wird. Ich habe neulich irgendwo gelesen, machen statt Stuhlkreis. ist natürlich extrem zugespitzt oder pointiert. Aber ein bisschen was ist natürlich auch dran, wenn man das Gefühl hat, wir kommen ja irgendwie immer zusammen in unseren Communities und am Ende steht vielleicht mal eine Agenda oder sowas, das wäre ja schon viel, aber wenn es nicht wirklich auch umgesetzt wird und man nicht zusammen ins Machen kommt, dann finde ich, fehlt auch ein ganz entscheidender Faktor, um den Purpose wirklich auf die Straße zu bringen. Wie ist das denn aus deiner Sicht so dieses Thema Verantwortung der Stiftung oder der Akteure, die du eben beschrieben hast, dass wirklich die Dinge ins Rollen kommen? Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen was ausführen?
Gerne. Ja, Stichwort Stiftungen, worüber reden wir? Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die gegen Geld, also quasi für Stiftungen arbeiten, die in Stiftungen tätig sind, engagiert sind, Stiftungsangestellte zumeist, sind ja nicht die Stifterinnen, Stifter. Und dann haben wir den ganzen Bereich Ehrenamt und der ist mir nochmal wichtig, da den Fokus hinzulenken, weil eine Zivilgesellschaft, eine Demokratie braucht dieses Ehrenamt und da müssen wir uns stark machen. Bisher war es ja immer so gewesen, es gehört dazu, wenn du ja erfolgreich bist, ein bisschen älter bist, einfach Ehrenämter. Am Anfang ist bei vielen irgendwie, ich sag mal, Feuerwehr oder Naturschutzverein, Sportverein, Musikverein sowieso. Aber einfach nochmal in Verantwortung zu gehen, in Gremien mitzuarbeiten, deine Netzwerke einzubringen oder immer wieder das Thema Geld, Akquise, deine Kontakte, um für die Organisation Geld zu fundraisen. Und in den letzten Monaten erlebe ich, dass viele Leute zu mir sagen, du bist doch selber schuld, dass du so wenig Zeit hast. Warum machst du, weiß ich, die Stiftung Ehrenamt Mecklenburg-Vorpommern, Kuratorium, Stiftung Schlossmuseum, Murnau, Blauer Reiter, Deutsche Naturfilmstiftung, auf dem DARS Naturfilmpreis, Suko-Stiftung, alles das, was ich mache. Und das ist für mich eine sehr gefährliche Entwicklung. Die hat auch was mit dem zu tun, was wir erst angesprochen haben. Weil ich meine schon, dass dieses Motiv, was, da gibt's ja die Bertelsmann-Studie, die Motive für Stiften seit vielen Jahren rausbringt. Wir müssen nicht von Stiften unbedingt reden, auch von Spenden. Das kann eine Zeitspende, eine Know-how-Spende, eine Engagementspende sein, eine materielle Spende, eine finanzielle. Aber es, für mich hat es was mit Danke sagen, etwas zurückgeben an die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Da bin ich, will nicht sagen Oldstyle, manchmal fühle ich mich Oldstyle damit. Weil ich meine, dass nur so diese Gesellschaft funktioniert auf Dauer. Und es ist für mich dieser Rückzug, es gab Jahre, da hat man immer gesagt, naja, die Studenten heute, Studentinnen müssen ja mehr leisten, die müssen sich ihr Geld dazu verdienen und ist alles viel schwieriger. Oder vorm Abi, die Abiturientinnen müssen viel lernen, dürfen auch nicht, können nicht so viel, haben nicht so viel Zeit für Ehrenamt. Man nimmt sie sich, man setzt die Priorität. Wir haben zum Beispiel als Suko-Stiftung jedes Jahr unsere Sukonauten, unser Sukonauten-Camp. Und das sind Studierende oder AbsolventInnen, die irgendeinen grünen Beruf studiert haben. Und der Punkt ist, sich engagieren für etwas. Und da ist es uns wichtig, dass wir sagen, wir wollen Menschen fördern, die in die Verantwortung gehen, die sagen, ja, ich habe ganz viel gelernt und ich will aber auch jetzt unter den Bedingungen, die echt nervend sind manchmal, und das, glaube ich, ist wirklich ein Problem, sage ich auch als Mama oder als Tante oder als jemand, die ja auch mit vielen Jungen zu tun hat, es ist echt manchmal nervig und hart und schwierig, langer Atem, nicht besonders sexy, solche Sachen zu machen, aber und ich meine, es muss andere Formen geben, als Schatzmeister ein Leben lang in irgendeinem Verein zu sein, egal in welchem Thema. Es muss nicht der Verein sein. Es können ganz spannende Kampagnen, Initiativen sein. Aber etwas tun. Und vielleicht gibt's irgendwann mal einen besseren Begriff als zurückgeben und Danke sagen. Aber der Gedanke dahinter, der Geist ist es. Ich gebe etwas zurück und ich engagiere mich. Und bei allem Shitstorm auch auf eine bisschen ältere Gesellschaft, die Menschen, die so in meinem Alter sind, die haben nicht nur Scheiße gebaut zu Deutsch oder viel versagt, die haben auch richtig coole Sachen auf die Reihe gekriegt, wie die großen NGOs, wie eine 60er-Bewegung. Und da ist so etwas, glaube ich, das braucht's auch heute wieder. Und ich rede nicht per se von Klimaklebern, sondern ich will Geschichten des Gelingens, tolle Beispiele von Leuten, die sich zusammentun, EARA, Junglandwirte-Netzwerk in Europa, solche Sachen. tolle Beispiele. Und die haben nichts mit Universitäten und Bildung, also mit Abschlüssen zu tun, sondern mit viel, viel mehr mit einer Eigenständigkeit und einem eigenen Denken und auch einer Resilienz. Und das wünsche ich mir. Also aufrechte Menschen. Da gab es auch mal ein Lied von Bettina Wegner. Ne? Uralt. Fällt mir gerade so ein.
Aber ich kenne es nicht.
Sich engagieren.
Ich auch nicht.
Sind so kleine Hände.
Ach so.
Das Land braucht aufrechte Menschen mit Rückgrat und Charakter.
Das ist bekannt, ja.
Mhm. Könnt ihr rausschneiden. Ist wahrscheinlich ein viel älteres Lied. Sie hat es mal gesungen. Egal. Joan Baez. Und nicht in den privaten Rückzug gehen. Kein No Biedermeier, bitteschön. Wir haben unsere Demokratie, unser Land, unsere Vielfalt echt zu verteidigen. Das wäre für mich so mal so ein Plädoyer. Und dafür gibt's coole Möglichkeiten. Und wenn man keine hat, dann kreiert man selber eine und matcht die mit anderen in dem Sinne, wie wir es erst besprochen haben, als Netzwerk, als Ganzes.
Plädoyer gelungen, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank, Katrin, für deine ganzen Einblicke hier. Man merkt, es sprudelt aus dir heraus, die Begeisterung für das Stiftungsthema und also für nicht das eine Thema, sondern die Vielfältigkeit. Ich glaube, es braucht genau solche Akteurinnen, die so viel zusammenbringen und unterwegs sind und einfach neue Impulse hier und da setzen. Also super. Ich freue mich auch, dass du ins Kloster kommst. Du hast dich ja auch angemeldet, das nur am Rande erwähnt, aber wer nochmal mit dir ins Gespräch kommen möchte, kann das gerne auch unter anderem im Kloster tun oder sonst wo. Du bist ja auch gut vernetzt in der digitalen Welt. Also vielen Dank für deine Inputs und Fragen gerne an uns oder Katrin.
Tobias, vielleicht nochmal kurz für alle Nichtwissenden: ins Kloster kommen heißt jetzt nicht so viel wie deutlicher Wandel des eigenen Lebens, sondern es geht um die Thaler und Talar-Konferenz im September 24 im Kloster Volkenroda, ne?
Ja.
Ich freue mich riesig auf Thaler und Talar, weil ich war vor Jahren in Volkenroda im Kloster. Das ist ein so besonderes Kloster mit dem Christus-Pavillon.
Ja, toller Ort.
Und als Ex-DDR-Bürgerin, ostsozialisierte Frau, finde ich es so irre, dass sich das erhalten hat, so am Rande, so leicht undercover, das braucht's manchmal. Und so fortschrittlich denkt. Und ich freue mich sehr, freue mich auf ein riesen schönes Wochenende, auch in Thüringen, in Weimar, an anderen Orten, bevor es dann zur Stiftungskonferenz nach Frankfurt geht.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Katrin.
Bis dann. Wir freuen uns. Tschüss.
Thaler und Talar, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.